Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Matthias Rieber. Schönen guten Abend. Nichts ist mehr normal, könnte man manchmal denken in diesen Tagen. Das gesellschaftliche Leben stark eingeschränkt. Die Auswirkungen des Coronavirus haben alle Bereiche des Alltags im Griff. Nichts ist mehr normal gilt deshalb auch für den Sport. In dieser Woche wurde die Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr verschoben. Nur eine Organisation hält an ihrem Großereignis fest, das Internationale Olympische Komitee will die Spiele in Tokio ausrichten im Sommer. Gleich unser großes Thema in dieser Sendung, in der wir auch, Stichwort nichts ist mehr normal, mit einem Spitzensportler über die Normalität im Alltag sprechen, über Sportjournalismus in Zeiten von Corona berichten und auch ganz praktisch über Bewegung im Nichts ist mehr normal Alltag berichten. Virologen sind in diesen Tagen für viele, besonders für die Medien, die wichtigsten Gesprächspartner. In einer Sonderausgabe der ARD Sportschau heute Abend war Alexander Kekulé zu sehen von der Uniklinik Halle an der Saale. Seine klare Botschaft Richtung Olympia?
Ich halte das für ausgeschlossen, dass wir in Tokio dieses Jahr die Olympischen Spiele haben können. Sie müssen sich vorstellen, bei den Olympischen Spielen kommen ja Menschen aus der ganzen Welt, nicht nur die Sportler, sondern auch die Zuschauer. Das gibt quasi für Viren kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung, wo Menschen aus der ganzen Welt auch noch vollklimatisiert in Flugzeugen einreisen. Das ist für Viren besonders gut. Da würde ich mal sagen, den Gefallen sollen wir diesem Gegner nicht tun.
Die Debatte über den Olympiatermin ist in vollem Gange. Das norwegische Olympische Komitee hat in einem offenen Brief das IOC aufgefordert, die Spiele auszurichten, wenn die Krise weltweit unter Kontrolle ist. Irgendwann. Aus Brasilien hört man heute ähnliche Töne. Ziemlich heftig diskutiert wird vor allem auch in den Vereinigten Staaten, wie Jan Bösche berichtet.
Das Olympische Komitee der USA folgt bislang der internationalen Linie. Die Spiele sollen, wenn möglich, stattfinden. Nach Beratungen am Freitag hieß es, man müsse noch keine Entscheidung darüber treffen, die Spiele abzusagen. Es seien ja noch mehr als 4 Monate bis zur Eröffnungsfeier in Tokio. Sarah Hirschland, die Geschäftsführerin des Olympischen Komitees der USA, forderte Athleten auf, sich weiterhin auf Wettkämpfe vorzubereiten.
If it is available to them in a safe environment and in an appropriate environment based on local health official guidance.
Wenn es möglich sei, in einer sicheren und angemessenen Umgebung, basierend auf den Empfehlungen der örtlichen Behörden. Allerdings werden immer mehr Trainingsstätten geschlossen, Qualifizierungswettbewerbe abgesagt. Darum erhöht sich der Druck auf das US-Komitee, die Spiele abzusagen oder zu verschieben. Der Nationale Schwimmverband und der Leichtathletikverband verlangen jetzt, dass die Spiele verschoben werden. In dem Brief des Leichtathletikverbandes heißt es, die Athleten könnten nicht mehr angemessen trainieren, sie seien unter erheblichem Stress. Bei den letzten Olympischen Spielen gewannen die Leichtathleten 65 der 121 Medaillen für das US-Team. Han Xiao spielte einmal in der Tischtennis-Nationalmannschaft. Er vertritt jetzt die Sportlerinteressen. Er erklärte dem Radiosender NPR, wie unwohl er sich nach der Besprechung gefühlt habe.
I was pretty unhappy. I was mad. I was distraught.
Er sei unglücklich, zornig und bestürzt gewesen. Es sei in der Hauptsache darum gegangen, wie die Spiele doch stattfinden können.
We're going to have the games. That was obviously the number one priority.
Die USA schicken die größte Olympiamannschaft zu den Sommerspielen und haben die meisten Medaillen gewonnen. Der Fernsehsender NBC hat $1 Milliarden für die Übertragungsrechte gezahlt.
Ganz anders als Han Xiao formuliert die Athletenperspektive Britta Heidemann. Die Fecht-Olympiasiegerin von 2008 sitzt im IOC-Athletenkomitee. In der ARD-Sportschau sagte sie, das häufig vorgebrachte Argument, dass die Bedingungen nicht fair für alle sei wegen der unterschiedlichen Trainingssituation, könne sie so nicht nachvollziehen.
Ich würde eine Wette eingehen, wenn man jetzt Athleten fragt, also sofern eine Verschiebung nicht möglich wäre, möchtet ihr mit etwas Trainingsrückstand an Olympischen Spielen teilnehmen oder eine Absage, also quasi gar nicht teilnehmen, dann würde ich als Athlet sagen, dann nehme ich lieber teil, auch wenn ich weniger trainiert habe. Also von daher glaube ich nicht, dass ein Trainingsrückstand eine Begründung für eine Absage wäre.
Britta Heidemann also hält weiter den Gedanken an Olympia in Tokio fest und ist damit ziemlich auf Linie mit den Funktionären des IOC und auch mit der japanischen Politik. Premierminister Shinzo Abe redet davon, Olympia im Juli in Tokio könne der Beweis dafür sein, dass die Welt das Virus besiegen könne. Ganz Ähnliches hört man auch wieder einmal von IOC-Präsident Thomas Bach in einem aktuellen ARD-Interview. Mehr dazu von Holger Kühner.
In Europa sind Sporthallen und Stadien geschlossen. Kein Ruderachter auf dem Wasser, kein Turner am Reck. Thomas Bach sagt,
es ist eine außergewöhnliche Situation, für die es keine idealen Lösungen gibt. Im Übrigen sind Trainingsbedingungen auf der Welt nie gleich. Das ist leider so. Hier haben wir jetzt weitere Erschwerungen,
die sich in Deutschland mit den verschärften Ausgangsbeschränkungen noch verschlimmern werden. Hilferufe von Athleten wie von Turner Andreas Toba, die Spiele zu verschieben, hört Bach allerdings.
Olympische Spiele können Sie nicht verschieben wie ein Fußballspiel am nächsten Samstag. Und Sie können nur dann verantwortlich handeln, wenn Sie verlässliche und klare Entscheidungsgrundlagen haben. Und die beobachten wir tagtäglich 24 Stunden.
Bach findet keine Antwort auf die Frage, wo die Turner trainieren sollen. Das Dilemma: Ende Juli, wenn die Spiele beginnen sollen, könnte schon wieder Fußball gespielt werden oder Tennis. Für viele Sportler undenkbar, dass die Spiele dann abgesagt wären.
Eine Absage der Olympischen Spiele wäre die am wenigsten faire Lösung. Eine Absage der Olympischen Spiele würde den olympischen Traum von 11.000 Athleten aus 206 nationalen Olympischen Komitees und dem IOC-Flüchtlingsteam zerstören.
Das IOC lässt sich von einer Taskforce beraten, in der auch die Weltgesundheitsorganisation WHO sitzt. Aber so Bach.
Es kann im Moment niemand seriös sagen, wann man eine verantwortliche Entscheidung treffen kann für die Olympischen Spiele.
Viele Sportler sind noch gar nicht für die Spiele qualifiziert. Ihre Wettkämpfe finden derzeit nicht statt. Statt Anspannung und Vorfreude, Stress bei allen Sportlern. Die einen können nicht trainieren, die anderen wissen nicht, wofür.
Ende August, 3 Wochen nach Olympia, stehen dann die Paralympics auf dem Sportkalender. Stand jetzt muss natürlich auch über sie nachgedacht werden. Kurz vor der Sendung konnte ich mit Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands, sprechen. Seine Prognose für Olympia und die Paralympics?
Ich persönlich rechne nicht mehr damit, dass die Olympischen wie auch die Paralympischen Spiele zum vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden können. Die weltweiten Warnungen werden größer und deutlicher. Es verändert sich ja bei uns auch jeden Tag die neue Einschätzung der jeweiligen Gesundheitslage. Und für den Sport muss eigentlich gelten, wie für andere gesellschaftliche Bereiche, Gesundheit der Beteiligten, sprich der Sportlerinnen und Sportler, das gilt aber auch für die Zuschauer, muss immer an oberster Stelle stehen. Und wir werden jetzt noch zurzeit weitere Rückfragen mit unseren Sportlern halten, aber persönlich glaube ich nicht mehr dran.
Jetzt sagt aber gerade das IOC und jetzt sagt auch Japans Premierminister Shinzo Abe, dass das ein großes Zeichen für die Welt sein könnte, wenn alles planmäßig über die Bühne geht. Ein Beweis dafür, dass man dieses Virus besiegen kann.
Ja, aber der Beweis ist ja erst angetreten, wenn das Virus besiegt ist. Und wenn renommierte Virologen sagen, dann sei noch nicht mal der Höhepunkt weltweit erreicht. Ich kann doch keine Olympischen und Paralympischen Spiele wollen, wenn Teile ausgeschlossen werden müssen, weil sie mit ihrer gesundheitlichen Situation in ihrem jeweiligen Land mögliche Virusüberträger sind. Wir müssen auch mal die Menschenmassen in unsere Erinnerung rufen. Es sind ja nicht nur die 11.000 Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen. Da kommen ja die 4.000 paralympischen Athleten hinzu und dann die erwarteten Zuschauermassen, die ja weit über die Millionen hinausgehen, das ist einfach die Sorge, die mich umtreibt, ob das im Moment verantwortbar beantwortet werden kann, dass man da fahren kann. Und deshalb meine persönlichen Bedenken.
IOC-Präsident Thomas Bach hat immer wieder betont, er wolle am Termin erst einmal festhalten. Das sind ja noch 4,5 Monate hin. Und er hat jetzt auch noch mal gesagt, eine Verschiebung der Spiele würde eben den olympischen Traum, Sie haben die Zahl genannt, von 11.000 Sportlern zerstören und sei deswegen die am wenigsten faire Lösung. Hat er nicht da trotzdem auch einen Punkt gemacht, der Thomas Bach?
Dass der Lebenstraum von Sportlerinnen und Sportlern von Olympischen und Paralympischen Spielen über 4, 8, 12 Jahre geht und dann eben den Höhepunkt findet bei den Festen, das ist richtig. Aber es darf und kann ja nicht um den Preis gehen, dass dort eine jetzt schon sich zur Pandemie entwickelt habenden Epidemie noch größere Kreise weltweit zieht. Aber da vertraue ich auch auf die WHO und in dem Punkt vertraue ich auf Herrn Bach, der ja unmissverständlich gesagt hat, dass man dem Ratschlag der WHO folgen würde. Und wenn Herr Kekulé heute sagt, das sei der größte und klassischste Virenherd, der denn dort stattfinden würde, dann denke ich mir, dann müsste das auch bei der WHO ein Gesichtspunkt sein, wenn man bewertet, ob in 3 Monaten die beiden Spiele stattfinden können.
Wie erklären Sie sich dann, dass man nicht jetzt frühzeitig einfach einen Schlussstrich zieht und damit auch die Sportler, die sich darauf vorbereiten, aus dem Druck entlässt, dass sie nicht genau wissen, bereite ich mich für die Spiele vor oder nicht? Ist das, wie Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, es genannt hat, eine Hinhaltetaktik?
Ich spreche jetzt noch nicht von Hinhaltetaktik, weil ich einfach denke, man muss alles hören. Und ich höre im Moment von unseren Sportlerinnen und Sportlern, dass man jetzt schon nicht mehr glaubt, dass es faire Spiele sein können, weil unterschiedliches ist, wie man trainieren kann, dass die Sporthallen, die Schwimmbäder geschlossen sind. Da weiß man das ja auch nicht, wie das in den anderen Ländern ist. Das wäre ein weiterer Grund zu sagen, so schnell wie möglich eine Entscheidung herbeizuführen, Absage der Spiele zum Zeitpunkt Juli, August, September, eine Verlegung und das unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Erkenntnisse, wann eine solche Pandemie praktisch besiegt ist.
Sie sind ja sicher auch in engem Austausch mit Andrew Parsons und dem Internationalen Paralympischen Komitee. Wann glauben Sie denn, wann fällt eine Entscheidung?
Das ist Spekulation. Ich hatte eben schon gesagt, wir sind im engen Kontakt mit unseren Trainern, mit unseren Sportlern und hören auch die warnenden Hinweise. Und ich sage, wir sind eigentlich nichts anderem verantwortlich als der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler gegenüber. Wenn wir uns am Montag erklären, werden wir das natürlich auch unverzüglich mit dem IPC, mit Andrew Parsons klären, weise aber auch zugleich darauf hin, dass das IPC im IOC nur eine einzige Stimme hat.
Was stellen Sie sich denn für einen Zeithorizont vor? Sollte man sich zu einer Verschiebung durchringen? Wird das eher Jahresende 2020 oder dann eher das nächste oder sogar übernächste Jahr?
Das hängt einzig und allein davon ab, was die Wissenschaft, die Medizinwissenschaft sagt, wann das Ende dieser Pandemie erreicht ist und wann man praktisch, ich sage, virenfreie Spiele durchführen kann. Ob das Ende dieses Jahres ist, 2021 oder 2022, das ist mir letztlich egal. Hauptsache, die Gesundheit der Menschen ist nicht gefährdet und es können fröhliche und unbeschwerte Spiele geben mit gleichen Voraussetzungen für alle Sportlerinnen und Sportler und alle Nationen.
Wem sicherlich nicht egal ist, ist Japan. Die leiden ja sowieso unter einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Für die geht es um eine ganze Menge, dass sie diese Spiele durchziehen können.
Aber da sind wir bei der entscheidenden Frage. Das Interesse nach Geldverlust und das Interesse für Finanzierung darf nicht über den Interessen der Gesundheit stehen. Und da muss man einen Schnitt ziehen. Und das gibt es einfach keine Alternative zu. Man darf dem Geld nicht die Gesundheit opfern.
Sagt Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Ein weiteres Großereignis wurde heute abgesagt. Nach langen Verhandlungen hat sich der Eishockey-Weltverband zur endgültigen Absage der WM im Mai in der Schweiz durchgerungen. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Man sehe keine Möglichkeit, die diesjährige WM in ein anderes Land zu verschieben. Das sei die harte Realität, der sich die Eishockey-Familie stellen müsse, sagte laut Medienmitteilung René Fasel, der Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF. Und weiter, der Sport müsse zur Seite treten. Der Präsident des Deutschen Eishockeybundes, Franz Reindl, sprach von riesengroßer Vorfreude auf die WM, aber sieht den Schritt als notwendig an. Er sagte, nach der kompletten Absage des gesamten nationalen deutschen Spielbetriebs sei die Absage des internationalen nur nachvollziehbar konsequent. Noch völlig offen ist, ob die Schweiz die WM in einem anderen Jahr nachholen kann. Eigentlich stehen die weiteren Gastgeber bis zum Jahr 2025 bereits fest.
Der Deutsche Eishockeybund reagierte auch und hat alle 5 Vorbereitungsspiele abgesagt und auf 2021 verschoben. Die Eintrittskarten bleiben so lange gültig. Wenn das gesellschaftliche Leben eingeschränkt, Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen sind und auch gemeinsames Training an der frischen Luft beschränkt wurde, wie trainiert dann ein Topathlet, vor allem einer, der sich Stand jetzt noch auf Olympia vorbereitet? Wie viel Prozent seines Alltags aktuell noch funktionieren, wollte ich von Max Rentschmidt wissen, zweifacher Olympiasieger vor 4 Jahren in Rio im Kanurennsport.
Bei mir jetzt im Moment 60-70% laufen, in Anführungszeichen, normal ab. Wir haben natürlich unseren normalen Trainingsplan, den wir versuchen umzusetzen. Was sich bei mir geändert hat, ist der Trainingsort. Ich trainiere jetzt in Bonn, normalerweise am Olympiastützpunkt in Essen. Das Problem da ist aber, dass der Stützpunkt geschlossen wurde, weil das eine städtische Einrichtung ist. Und die Stadt bzw. die Sportverbände es noch nicht geschafft haben, eine Sondergenehmigung für uns zu bekommen.
Sollte es Ausgangssperren geben oder sollten die allgemeinen Bedingungen für das soziale und gesellschaftliche Leben noch weiter eingeschränkt werden? Wäre dann normales Training noch möglich für einen Leistungssportler?
Ja, für sehr viele wird es sehr schwer werden. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wie man das jetzt in Bayern sieht, beziehungsweise wird dabei erwähnt, dass man für den Beruf und sowas raus darf. Bei sehr vielen Sportlern ist der Sport der Beruf. Und von daher denke ich mal, man darf ja auch einzeln raus. Denke ich mal, dass die meisten Sportler sich jetzt sowieso schon darauf eingestellt haben, alleine oder maximal zu zweit zu trainieren. Beziehungsweise die meisten Sportler wohnen auch in Wohngemeinschaften zusammen. Von daher denke ich, dass da der Sport für die Leistungssportler auf jeden Fall weiter gewährleistet ist.
Sie waren ja mit der Nationalmannschaft im Trainingslager in Spanien und sind dann quasi vor der Ausgangssperre, vor den verschärften Bedingungen dort geflohen über Portugal nach Deutschland. Wären Sie da sonst jetzt gefangen gewesen?
Ja, also was man bis jetzt davon hört, ist natürlich, dass wir eigentlich jetzt am Donnerstag erst zurückgekommen wären. Und vorher schon hieß es erst, dass Spanien sicher ist, dass wir da keine Angst haben müssen, dass dort Sperren zu erwarten sind. Und nach den ersten 3-4 Tagen im Trainingslager dort hat man halt schon gemerkt, dass die Trainer unruhiger wurden, dass halt Gerüchte rumgingen, dass halt Spanien jetzt die ersten Maßnahmen einleitet und sowas. Und dann hieß es, dass wir auf jeden Fall früher zurückfahren. Dann wurde der Rückflug von Donnerstag auf den vorigen Sonntag verschoben. Und dann hieß es aber, dass die meisten Flüge schon ausgebucht sind. Und an dem Freitag nach der letzten Einheit bzw. vorm Abendessen noch kamen die Trainer rein und meinten, ladet mal gerade die Boote aus. Es kann sein, dass wir am Samstag früh schon fliegen. Und nach dem Abendessen kamen die Trainer bei uns in die Zimmer rein und meinten, packt mal eure Sachen, wir fahren gleich los. Und da kam halt das Gerücht auf, dass die Grenze von Spanien nach Portugal geschlossen wird. Und da sind wir dann abends noch um 22 Uhr mit einem Leihwagen und 4 Taxen dann mit der kompletten Herrenmannschaft nach Portugal gefahren und konnten da dann glücklicherweise am Samstagmorgen den Rückflug nehmen.
Welche Gedanken treiben Sie denn insgesamt um, wenn Sie an Olympia beispielsweise denken? Viele Athleten beklagen ja, dass es wirklich faire Bedingungen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele eigentlich schon gar nicht mehr geben kann.
Ja, was heißt faire Bedingungen? Wie man jetzt sieht mit Italien, Spanien, die haben natürlich auch Quarantänemaßnahmen. Bei uns sind jetzt auch schon die ersten Quarantänemaßnahmen. Die meisten Sportler haben in Anführungszeichen schon die gleichen Bedingungen. Aber es ist natürlich extrem schwer, wenn man dann in Frankreich jetzt sieht, dass sie gar nicht raus dürfen. Es ist natürlich dann extrem schwer, da seine Leistung zu halten. Und jeder möchte natürlich vom Training her das Beste abliefern, um bei Olympischen Spielen vorne mit dabei zu sein. Und das nagt natürlich schon an Sportlern, die halt gewöhnt sind, jeden Tag das Beste beim Training zu geben, um da vorne mitzufahren und die dann zu Hause bleiben müssen. Das ist natürlich dann eine Riesenenttäuschung, dass man da nicht das geben kann, was man eigentlich gewollt hätte.
Was denken Sie über die Spiele insgesamt? Sollte man die absagen?
Ja, absagen ist natürlich die eine Sache, verschieben die andere. Die Olympischen Spiele sind so ein riesiger sportlicher Wettkampf für uns Sportler. Jeder kleine Junge, der mit Sport anfängt, der irgendeine Sportart macht, der guckt auf die großen Sportler, auf die großen Idole und möchte irgendwann auch mal zu Olympischen Spielen. Manche haben nur einmal im Leben die Chance, zu Olympischen Spielen zu fahren, bereiten sich darauf vor. Und dann wäre eine Absage da natürlich eine extreme Enttäuschung. Eine Verschiebung wäre natürlich die andere Sache. Es wäre natürlich für einen Sportler besser, je früher wir die Nachricht bekommen, dass Olympische Spiele verschoben werden, umso besser können wir uns darauf einstellen, weil im Moment die Situation schon extrem schwierig ist.
Jetzt hat Thomas Konietzko, der Präsident des Deutschen Kanuverbands, in einem Interview gesagt, er würde festhalten an den Spielen, auch als Zeichen an die Welt, dass man dann aussetzt, dass es die erste Großveranstaltung, die nach Corona wieder stattfinden kann. Unterstützen Sie ihn in dieser Meinung?
Ja, wir haben natürlich uns extrem darauf vorbereitet. Wir haben im Herbst so gesehen, nach der letzten Saison eigentlich wieder mit dem Aufbau begonnen, auf die Olympischen Spiele hin. Wir sind in Florida gewesen, 6 Wochen. Das ist natürlich auch eine riesige Entbehrung, wenn man die Familie nicht sieht. Im Frühjahr hatten wir Trainingslager in Davos, ein Skitrainingslager zum Aufbau. Das große Ziel sind die Olympischen Spiele. Das ist natürlich für uns oder für Sport insgesamt deutlich schwieriger, wenn halt die Vorbereitungswettkämpfe nicht so laufen oder nicht stattfinden können jetzt. Das ist natürlich extrem schwierig, sich dann auf die Spiele vorzubereiten, die Belastungen nochmal nachzustellen. Weil dann würden die Olympischen Spiele die ersten Wettkämpfe sein. Und was noch hinzukommt, ist, dass ganz viele Sportler noch nicht qualifiziert sind. Also wir Kanuten, wir haben die Boote qualifiziert im letzten Jahr, müssen uns persönlich aber dieses Jahr eigentlich noch qualifizieren. Und es ist natürlich dann immer schwer, dann die Leute noch zu qualifizieren, beziehungsweise dann vor anderen Sportlern, die halt versuchen, diese Sportler anzugreifen, dann zu rechtfertigen, warum man die anderen genommen hat.
Was würden Sie sich denn wünschen, wie das IOC, vielleicht wie auch IOC-Präsident Thomas Bach, damit umgehen soll? Manch ein Athlet beklagt ja, dass da die Kommunikation nicht sonderlich gut läuft und dass man vor allen Dingen jetzt mal auch Handlungssicherheit haben möchte, dass man weiß, wie es weitergeht.
Ja, es ist natürlich, dass halt ein Qualifikationswettkampf nach dem anderen abgesagt wird. Und es wird gesagt, bei Olympischen Spielen, wir halten da weiter dran fest. Und letztendlich ist das ja auch ein Statement, dass sie sagen, wir halten daran fest. Und wir wollen das machen. Für uns Sportler wäre es halt nur extrem, wenn wir jetzt halt gesagt bekommen, es findet statt und nachher dann wirklich eine Absage kommen sollte oder eine Verschiebung, dann wäre das für uns, je später es kommt, umso schwieriger darauf zu reagieren.
Max Rentschmidt, Kanu-Olympiasieger im Deutschlandfunk zu seinem Trainingsalltag in Corona-Zeiten und seinen Gedanken zu den Olympischen Spielen. Aber auch alle Breiten- und Freizeitsportler müssen sich umstellen. Die Sportangebote in den Vereinen, Fitnessstudios, Schwimmbädern oder Sportplätzen sind erst einmal eingestellt. Alles ist geschlossen, selbst das Joggen im Park eingeschränkt. Vom gesellschaftlichen Aspekt in Sportvereinen nochmal ganz abgesehen. Sporttreiben bleibt aber auch jetzt weiter wichtig. Jessica Sturmberg hat sich einige neue kreative Angebote angesehen.
Diejenigen, die sonst bei Sport im Park mit dabei sind, wissen, das ist nicht unsere normale Location. Wir sind heute ausgewandert. Aufgrund von Corona haben wir uns einfach eine andere Location gesucht, dass es nicht ganz so gefährlich ist für alle. Wir haben erstmal eine große Runde Warm-up vor uns, dass wir alle ein bisschen mobilisiert werden. Die meisten sitzen im Moment zu Hause vom Rechner, machen sehr viel Homeoffice. Das heißt, der Rücken leidet so ein bisschen, den wollen wir gleich ein bisschen öffnen, ein bisschen locker werden.
Und danach Düsseldorfs kostenloses Angebot Sport im Park gibt es jetzt als Livestream und später abrufbares Video. Alba Berlin hat mit seiner täglichen Sportstunde für Kinder und Erwachsene schon viele Anhänger gefunden. Fitnessstudios bieten Tutorials im Netz an. Viele Vereine geben auf ihrer Homepage Anleitungen, sich fit zu halten, wie die SG Essen Schönebeck oder der Kölner DJK Viking, der auch Gedächtnistraining aufgreift.
Bleibt wie ihr seid, nehmt die Arme nach oben.
Die Angebote sind einfach und kreativ. Und sie richten sich an alle, explizit nicht nur an diejenigen, die auch sonst viel Wert auf Sport legen. Dass zu Hause Zeit für sportliche Aktivität eingerichtet werden sollte, ist gerade jetzt wichtig, erklärt Trainingswissenschaftler Lars Donert von der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Weil der Körper und der Geist natürlich auch über die Zeit abbauen. Das geht zwar nicht so dramatisch, solange man noch regelmäßige Alltagsaktivitäten hat, also zumindest sich im Haus auch ein bisschen bewegt. Wenn man sich richtig ins Bett legen würde, würde das bis zu 1% pro Tag bedeuten.
Lars Donert hat sich auf das Thema spezialisiert, wie Training sich auf die Leistungsfähigkeit von Menschen sowohl im Kopf als auch auf den Körper auswirkt. Wenn Menschen so rasch von 100 auf 0 gingen, wäre das aus vielen Gründen problematisch.
Die Muskelkraft ginge zurück, die Ausdauer ginge zurück, auch die Ausgeglichenheit, die psychische Verfassung würde darunter leiden. Es ist auf allen Ebenen mit Rückgängen zu rechnen.
Und das umso deutlicher, je mehr der Körper an sportlicher Aktivität gewöhnt ist. Jeder müsse dabei seine eigenen Übungen finden.
Ausfallschritte, Seitfallschritte, Kniebeuge, ganz klassisch, ein paar Liegestütze an der Wand, an der Tischkante, klassische Hockergymnastik. Da reichen 5 bis 8 Übungen am Tag, 10 Wiederholungen, 3 Durchgänge. Da ist man 15 bis 20 Minuten beschäftigt, kommt außer Puste, der Puls geht nach oben und da hat man sein Häkchen für die gesundheitsfördernde körperliche Aktivität gesetzt.
Damit es in der Familie mehr Spaß macht, könnten sich Eltern auch einen Parcours für Kinder überlegen, mit Balancieren, über geeignete Möbelstücke steigen. Zähneputzen auf einem Bein mit geschlossenen Augen ist auch etwas für die ältere Generation, die wiederum einen anderen Schwerpunkt legen sollte, erklärt Lars Donert.
Alles, was Gleichgewicht und Kraft betrifft, das ist insbesondere für Senioren im Kontext der Sturzprävention wichtig. Und alles, was so Oberkörperkraft, Beinkraft betrifft, mit hohen Belastungsspitzen vielleicht auch mal, mit höheren Pulsen, das kann man auch Jüngeren zumuten. Aber eigentlich kann man sagen, dass alles für jeden auch machbar ist, was gut tut, was nicht extreme Körperposition betrifft. Also man muss da auch ein bisschen mit Augenmaß agieren.
Schließlich sollte der Sport, der jetzt in den meisten Fällen ohne Kontrolle von ausgebildeten Trainern und Lehrern stattfindet, nicht noch gefährlich werden. Was auch wichtig ist, das Ganze sollte kein Strohfeuer sein. Im Moment sind die Ideen zahlreich, die Begeisterung groß, aber das muss sich über einen längeren, undefinierten Zeitraum halten. Der Sport könnte in die neuen Tagesabläufe als Ritual eingebunden werden oder man verabredet sich über digitale Netzwerke mit anderen zur gemeinsamen Sportstunde. Stefan Schneider vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der Deutschen Sporthochschule untersucht, wie Sport auf Menschen in Isolation wirkt. Er war beteiligt an dem sogenannten Mars-Missionsprojekt, bei dem geschaut wurde, wie 6 Personen in einem geschlossenen Raum über 520 Tage auskommen.
Wir wissen heute aus der Stressforschung, dass Stress mit einer erhöhten Aktivität im vorderen Teil des Gehirns einhergeht. Und das ist ähnlich wie ein Computer, bei dem wir zu viele Fenster aufhaben. Irgendwann sagt dann unser Gehirn, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss mich mal entspannen. Und Sport und Bewegung ist insofern sehr schön, dass es eine andere Region des Gehirns nutzt. Und hier kommt es tatsächlich auch zu einer Verschiebung von Aktivität. Um bei der Analogie des Computers zu bleiben, es ist tatsächlich so, dass man den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes frei bekommt und dadurch wieder neue Ressourcen für Denken, für Fühlen, für Emotionen frei hat.
So wie für Astronauten und einst die isolierten Testpersonen, gilt auch jetzt für alle Menschen daheim, das Training muss Spaß machen. Es darf kein Zwang sein, sonst verursacht es selbst auch wieder Stress, der dann kontraproduktiv wäre. Der Sport ist hier auch Seelsorger. Elisabeth Keilmann, Sport- und Olympiaseelsorgerin der Deutschen Bischofskonferenz, weiß aus ihrer Erfahrung,
dass unser Wohlbefinden und unser Gleichgewicht schon davon abhängt, dass wir uns in Form halten. Also dass Körperbejahung wichtig ist, um auch mit uns selbst zufrieden zu sein. Und es geht letztlich um die Verbindung von Körper und Seele, also um den ganzen Menschen.
Wie die Menschen sich auch zu Hause fit halten können. Ein Beitrag von Jessica Sturmberg. Sport am Samstag, Sie hören den Deutschlandfunk. Am kommenden Dienstag will die Deutsche Fußballliga in einer Präsidiumssitzung entscheiden, wie es mit dem Spielbetrieb in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga weitergeht. Erwartet wird eine weitere Aussetzung über den 2. April hinaus. Heute an dem Tag, an dem Eintracht Frankfurt meldet, dass auch ein zweiter Spieler im Kader der Frankfurter positiv auf das Virus getestet ist. Als aktuelle Meldung an dieser Stelle. Während bei den meisten Profiklubs die wirtschaftlichen Auswirkungen noch abzufedern sind, vermutlich sieht das in allen Ligen ab der dritten abwärts schon anders aus. Einige Drittliga-Clubs haben ihre Spieler und Angestellten jetzt schon in die Kurzarbeit geschickt. Dazu gehört auch der 1. FC Kaiserslautern. Ohnehin finanziell seit Jahren angeschlagen. Markus Merk ist seit Dezember Aufsichtsratsvorsitzender beim FCK. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie Kurzarbeit bei einem Fußballer funktioniert.
Ja, es war ein großes Entgegenkommen. Das ist ja nicht nur bei unserem Verein so, sondern man spürt ja in diesen Zeiten, dass der Gemeinschaftssinn eigentlich wieder größer wird. Das ist ja, wenn man von schwierigen Zeiten spricht, dann doch etwas Positives. Und es ist eben so, dass der Trainingsbetrieb eingestellt ist. Die Spieler sind zu Hause. Die haben alle ein Spinningbike mitbekommen, einen individuellen Trainingsplan. Das eben, was man individuell machen kann. So sieht die Kurzarbeit im Moment eines Profifußballers aus.
Wie existenzbedrohend könnte diese Situation für Ihren Verein werden, der ja sowieso in den letzten Jahren immer wieder in finanziellen Problemen war?
Ja, wir haben ja im Dezember ein schweres Amt übernommen. Zusammen mit meinem Team haben wir uns dieser riesigen Verantwortung gestellt. Und es war ja klar, dass der FCK sich wirtschaftlich in großen Problemen befindet, dass eben sportlich auch nicht so läuft, wie wir uns das alle wünschen. Dass das Nahziel erstmal heißen muss, die Lizenz für die kommende Saison wieder zu erreichen, waren schwierige Monate bis jetzt, auch mit vielen Diskussionen, die sich dann außerhalb dieser großen Problematik noch gestellt haben. Da ging es um die Frage des Stadions und die Stadionpacht, also politische Diskussionen, die jetzt über Wochen gegangen sind. Da haben wir viele Probleme gelöst, waren auch mehrfach schon absolut positiv und konnten eigentlich nahezu Entwarnung geben, auch was für unsere Fans unglaublich wichtig ist. Jetzt in Zeiten von Corona stellt sich natürlich die Situation neu, nicht nur für uns, das gilt auch für andere Vereine. Die werden ein Defizit nochmal erzielen bis zum Ende der Runde. Da entsteht noch natürlich eine Wirtschaftslücke. Die Einnahmen fehlen, die gerade für einen Drittligisten und gerade für uns als FCK mit seinen unfassbar vielen Zuschauern, das schwierig ist, weil da eben die wirtschaftliche Problematik noch größer ist als bei allen anderen Vereinen. Aber trotzdem sind wir in dieser Situation, dass wir im Hintergrund arbeiten. Wir versuchen, alle rechtlichen Dinge in Erwägung zu ziehen. Wir versuchen, die wirtschaftliche Situation so zu konstruieren, um den Verein nicht nur kurzfristig, das ist unser großes Ziel, sondern mittel- und langfristig zu stabilisieren. Aber ohne Frage, es ist eine schwierige Situation, aber wir kämpfen und mit unseren tollen Mitgliedern und Fans ist es unser Motto, der FCK ist unzerstörbar.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass diese Corona-Krise, diese außergewöhnliche Situation, mit der sich gerade alle begegnet sehen, dass die dann am Ende auch das Ende einer langen, erfolgreichen Vereinsgeschichte bedeuten würde?
Also den Weg, wie es jetzt letztendlich weitergeht, den kann keiner bestimmen. Das gilt nicht nur für uns, den ersten FCK, sondern sie spüren gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, und im Fußballgeschäft gibt es ja Menschen, die ein hohes Selbstbewusstsein haben, die sich gern sehr öffentlich präsentieren, da spüren sie, wie viele doch geknickt sind, ob dieser Unsicherheit in unserer Wirtschaft, in der Gesellschaft und letztendlich eben auch im Fußball, weil wir ja noch nicht mal wissen, wann wird überhaupt wieder gespielt. Das ist ja mal schon mal das primäre Entscheidende. Also auch die Prognose für die Zukunft, die kann keiner stellen. Also sind wir nicht alleine. Aber natürlich hat der FCK aufgrund der Vergangenheit größere Probleme. Aber trotzdem sind wir da positiv und wir haben einen großen Kampfgeist und wir haben viele Szenarien im Hintergrund erarbeitet. Und wir sind überzeugt, dass ein Szenario greift. Wie es dann sportlich und wirtschaftlich letztendlich 100% aussieht, kann zu diesem Zeitpunkt niemand bestimmen. Aber eins ist auch Fakt, den FCK wird es immer geben.
Wollte ich Sie nämlich auch fragen, wie kann man in diesen Zeiten, wo sich die Situation Tag für Tag ändert, eigentlich überhaupt planen?
Das ist absolut schwierig, weil logischerweise brauchen Sie Fußballinvestoren. In unserer Situation ganz besonders. Und da gibt es eben seit Wochen, seit Monaten viele, unendlich viele Gespräche. Es ist immer wieder schwierig, wenn sich natürlich das Szenario, die Parameter, die Ausgangssituation ändert. Und jetzt eben extrem durch die Corona-Krise, wo natürlich auch verschiedene Unternehmer selbst ihre eigenen Probleme haben, die nicht wissen, wie geht es selbst wirtschaftlich weiter, wann öffnet sich für mich wieder der Markt, wann ist alles wieder positiver. Da können sie natürlich keine verbindlichen Festlegungen zu diesem Zeitpunkt machen. Aber wir sind in Kontakt und ich glaube, wir sitzen da insgesamt alle in einem Boot. Und wenn die Wirtschaft wieder jetzt initial gezündet wird, und da haben wir eher eine größere Chance, das ist die eine Seite. Die andere ist eben die, dass ich auch glaube, dass der Gemeinschaftssinn uns alle weiter trägt. Und dies gilt besonders für den FCK.
Jetzt sagen Sie, Sie haben mehrere Szenarien, die Sie sich überlegen und hoffentlich greift eins davon, wenn ich Sie richtig zitiere. Könnte ein Szenario sein, dritte Liga und vielleicht auch vierte oder fünfte ist nichts und man muss ganz klein wieder anfangen in Kaiserslautern?
Alle Szenarien sind insgesamt möglich, aber darüber denken wir überhaupt nicht nach. Unsere Zielsetzung ist ganz klar dritte Liga.
Und langfristig zweite oder erste?
Natürlich, wir haben in diesen Wochen oder in diesen Monaten natürlich einen Zeitstrahl für uns aufgebaut. Die ist erstmal abhängig von der Wirtschaftlichkeit und wir wissen genau, wo wir dann auch dementsprechend parallel sportlich hin wollen, hin müssen auch irgendwann. Das ist keine Frage. Wir alle wissen, das ist natürlich kein Geheimnis, dass der sportliche Erfolg weniger planbar ist, nicht berechenbar. Aber trotzdem in Grenzen können wir das festlegen und so haben wir den Zeitstrahl, haben wir erarbeitet. Heißt im Moment ganz klar für uns dritte Liga, aber natürlich Nahziel zumindest zweite Liga.
Ein optimistischer Markus Merk, früher FIFA-Schiedsrichter, heute Aufsichtsratschef beim 1. FC Kaiserslautern. Bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Eine längere Version dieses Gesprächs finden Sie online, deutschlandfunk.de/sport. Ein Name ist trotz und gerade wegen der Corona-Pandemie in aller Munde, Dietmar Hopp. Eine seiner Firmen arbeitet an einem Impfstoff gegen das Virus, das sogar bei US-Präsident Donald Trump große Begehrlichkeiten weckte. Vor wenigen Wochen noch war Dietmar Hopp auch in vielen Schlagzeilen vertreten. Damals, weil er mit Schmähgesängen und Plakaten in vielen Fankurven bedacht wurde. Um diese Schmähgesänge strafrechtlich verfolgen zu lassen, hatte Hopps Verein, die TSG Hoffenheim, ein Richtmikrofon im Stadion installieren lassen. Ein einmaliges Vorgehen in der Bundesliga, welches sich jetzt einer Datenschutzprüfung unterziehen musste. Thorsten Popper mit den Hintergründen.
Schmähgesänge aus dem Block der Dortmunder gegen den Hoffenheimer Geldgeber Dietmar Hopp. Um diese Schmähgesänge aus der Kurve aufzunehmen und strafrechtlich verfolgen zu lassen, hat auf Veranlassung Dietmar Hopps die TSG Hoffenheim als Stadionbetreiber ein Richtmikrofon installiert, das auf den Gästeblock gerichtet werden kann. Dabei schreibt die DFL in der Bundesliga nur Videoüberwachung vor, die der Polizei zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden muss. Nicht vorgeschrieben sind dagegen Mikrofone, die Aufnahmen von Gesängen der Kurve machen. Eine Konstellation, die datenschutzrechtlich relevant ist, wie der zuständige Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg, Stefan Brink, erläutert.
Sobald Stadionbesucher vom Veranstalter gefilmt werden oder Tonaufnahmen gemacht werden, ab dem Moment ist das eine Datenschutzfrage. Und schon da sind wir interessiert an der ganzen Konstellation. Wir sind natürlich insbesondere interessiert, wenn es darum geht, dass solche Daten noch weitergereicht werden. Also vom Betreiber dann zum Beispiel an die Polizei oder Staatsanwaltschaft weitergegeben werden.
Die Behörde von Stefan Brink beschäftigt sich mit diesem Fall, weil der Rechtsanwalt von mehreren davon betroffenen Fans eine Datenschutzbeschwerde eingereicht hat. Denn der Verein hat die Audioaufnahmen der Polizei zur Verfügung gestellt, die diese dann mit den Lippenbewegungen aus den Videoaufzeichnungen verglichen hat. So konnte polizeibekannten Fans nachgewiesen werden, dass sie sich an den Schmähgesängen beteiligt hatten. Die Existenz des Richtmikrofons wurde dann in den danach folgenden Gerichtsverfahren am Amtsgericht Sinsheim bekannt. Rechtsanwalt Stefan Witte, der in diesem Verfahren mehrere BVB-Fans vertritt, hat daraufhin die Datenschutzbeschwerde initiiert.
Das war dann Gegenstand auch einer Abfrage erst an die TSG Hoffenheim, die dafür zuständig ist, abgefragt wurde, welche Daten sind gespeichert, was sich natürlich explizit auch auf Video- und Tondateien bezog. Das ist nicht verauskunftet worden, da ist dann nur gesagt worden, es gibt nur personenbezogene Daten. Das ist ja nachweislich unzutreffend. Insofern ist dann das Ganze auch an die zuständige Aufsichtsbehörde, also den Landesdatenschutzbeauftragten, herangetragen worden mit der Bitte um Überprüfung.
Datenschutzverfahren im Profifußball sind eher selten. Eine Deutschlandfunkabfrage in den einzelnen Bundesländern hat ergeben, dass es bisher zu insgesamt 8 bestätigten Verfahren gekommen ist. Die meisten Verfahren haben in Hamburg stattgefunden und befassten sich alle mit der Videoüberwachung beim FC St. Pauli und dem HSV. Keines davon also mit Audioaufnahmen, die mit den Bewegtbildern aus der Videoüberwachung zusammengeführt worden sind. Stefan Brink als Datenschutzbeauftragter aus Baden-Württemberg hat diese Situation also völlig neu bewerten müssen und erlaubt das Vorgehen der Hoffenheimer.
Das ist zwar eine ungewöhnliche Vorgehensweise, aber Hoffenheim hat berechtigtes Interesse, so vorzugehen. Die gegenläufigen, schutzwürdigen Belange der Betroffenen, also von Stadionbesuchern und auch von den Tätern, die um die es da in dem Kontext ging, sind zwar absolut relevant, überwiegen aber nicht das berechtigte Interesse des Betreibers, auch nicht einer Weitergabe solcher Daten an die Polizei. Und letztlich war daher aus unserer Sicht die Datenverarbeitung nicht zu beanstanden.
Er ergänzt noch, dass, wenn zukünftig Schmähgesänge zu erwarten seien, diese Datenerhebungsmaßnahmen mit Audio und Video weiter durchgeführt werden könne. Datenschutzrechtlich sei das nicht zu beanstanden. Rechtsanwalt Stefan Witte betont das faire Verfahren seitens der Datenschutzbehörde, sieht aber weiter Klärungsbedarf. Denn eine Beleidigung ist ein sogenanntes Strafantragsdelikt. Das bedeutet, dass erst der mutmaßlich Geschädigte Anzeige erstatten muss, damit die Polizei ermitteln kann. Und Witte hält es für fragwürdig, dass Polizei und Verein mit einem Richtmikrofon so viel Aufwand betreiben, um solch eine Straftat festzustellen.
Wenig einleuchtend ist natürlich auch die Argumentation, dass die Polizei ja gerade auf die Technik eines Richtmikrofons zurückgreifen muss, um Straftaten beweissicher zu dokumentieren. Das ist sicherlich eine Dimension, die so nicht gerechtfertigt ist, insbesondere nicht, da ja natürlich das Richtmikrofon nicht auf Veranlassung der Polizei installiert worden sein soll, sondern ja von der TSG Hoffenheim. Da muss man dann sicherlich auch fragen, welche Art von vorauseilendem Gehorsam bei einem Strafantragsdelikt, und es ist ein absolutes Strafantragsdelikt, hier sachgerecht ist. Beziehungsweise muss man sich dann auch die Frage beantwortet haben, ob da jemand schon im Vorfeld gesagt hat, dass da jetzt alle Ressourcen auf eine Strafverfolgung irgendwelcher Gesänge zu richten war.
Die Polizei Mannheim verweist auf den Ausgang des Verfahrens, bei der keinerlei datenschutzrechtlichen Verstöße festgestellt werden konnten. Und dass sie in Zukunft weiter auf dieses Verfahren mit Video- und Audioaufzeichnung im Sinsheimer Stadion zurückgreifen wird. Ob dies letztendlich auch vor Gericht Bestand hat, will Rechtsanwalt Witte jetzt vom Verwaltungsgericht Stuttgart endgültig klären lassen.
Thorsten Poppe über Datenschutzprüfungen in Hoffenheim im Zusammenhang mit den Schmähgesängen gegen Dietmar Hopp. Wer heute Nachmittag sportschau.de besucht hat, der konnte das EM-Halbfinale Deutschland gegen England aus dem Jahr 1996 in voller Länge re-live schauen. Die Corona-Pandemie trifft natürlich nicht nur den organisierten Sport, sondern auch uns, die Medien, die Programmplaner, die Sportjournalisten. Daniel Buß berichtet über kreative Ideen und andere Inhalte.
Willkommen zur Abendübertragung hier in Köln an der Neusser Straße. Wir blicken uns mal um, es ist relativ still. Oh, da passiert was, was ist da? Oh, da parkt einer mitten auf der Kreuzung. Bist du verrückt?
Wenn nicht aus dem Stadion, dann einfach aus dem Wohnzimmer. Fußballkommentator Robert Hunke macht sich gerade auf Twitter neue Freunde. Er kommentiert einfach weiter, auf Sicht aus seinem Fenster.
Und was macht er? Er holt die E-Roller rein in den Wagen. Boah, das ist eine Überraschung. Ob das so legal ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass der Schiedsrichter ihn mit einer gelben Karte davonkommen lässt.
Viele Sportjournalisten trifft die Krise besonders hart. Wo keine Turniere, da auch keine Übertragung oder auch Berichterstattung in Lokalzeitungen. Einige Zeitungen der Funke Mediengruppe etwa drucken nur noch eine Sportseite täglich. Der Sportteil macht Platz für Kindernachrichten, Rätsel und Kochtipps. Zeitvertreib für das Daheimbleiben. Auch Fernsehsender streichen als erstes die Sportberichterstattung. Live-Übertragungen natürlich, aber auch die übrigen Programmflächen. Der WDR berichtet nur noch auf sportschau.de. Und auch im Ersten fährt die ARD ihre Sportberichterstattung mangels eines Spielgeschehens zurück. Und wenn sie doch noch sendet?
Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Sonderausgabe der Sportschau.
Dann natürlich zu diesem einen Thema, das alle beschäftigt und einschränkt, auch den Sport.
Wir reden über die erheblichen Folgen des Coronavirus für den Sport in Deutschland.
Welche Folgen hat das Virus für die Olympischen Spiele? Und welche für den Sport allgemein?
Statt Spielberichte laufen Interviews mit Vereinsfunktionären und Sportpolitikern über die Krise, die Zwangspause der Bundesliga, ausgesetzte Trainings, die verschobene Europameisterschaft. An diesem Sonntag zeigt das erste statt des klassischen Magazins eine Dokumentation über den Schiedsrichter Dennis Aitken. Keine frischen Berichte.
Wir haben eine Situation im Sport, wo wir mit vielen Ausfällen rechnen und da wird man in jedem Einzelfall auffüllen müssen,
sagt Volker Herres, der Programmdirektor des Ersten. Eine Idee, die unter Fußballfans diskutiert wird, zeigt doch Fußballspiele aus dem Archiv, Klassiker. Herres geht auf diesen Vorschlag bei einer gestreamten Pressekonferenz zu den Corona-Folgen für die ARD nicht konkret ein. Allgemein sagt er, ja, man werde irgendwann wohl auch Entspannendes ins Programm nehmen müssen. Erstmal gehe es aber darum, über die Folgen der Krise zu berichten.
Und das können Sie natürlich im Sport auch machen, indem Sie dann mal analysieren, was bedeutet die Corona-Krise für den Sport. Das sind ja erhebliche Auswirkungen, finanzielle, große Belastungen für Vereine, eine Riesendiskussion. Und auch die Diskussion wollen wir dann mit den Sportjournalisten in unserem Programm prioritär abbilden.
Auch das ZDF-Sportstudio sendet vorerst weiter. Heute werden Vertreterinnen und Vertreter diverser Disziplinen aus der Fußball-Bundesliga über den Radsport und die Leichtathletik bis hin zum Boxen und zum Fechten erklären, was die Krise für sie heißt. Aber was machen Sportsender ohne Sport? Discovery, der Mutterkonzern von Eurosport, ermöglicht kein Interview. Dem TV-Branchendienst DWDL gegenüber erklärte der Sender jedoch, man werde nun große Sportmomente ins Programm nehmen. Hier dürfte Discovery von seinem umfangreichen Deal mit dem Internationalen Olympischen Komitee profitieren. Ein Best-of der olympischen Geschichte gehört dazu. Auch die Streaming-Plattform DAZN, die eigentlich ausschließlich Live-Übertragungen bietet, setzt auf Archivmaterial. Sie nimmt nun die Doku-Reihe Making Of ins Programm, dazu Zusammenfassungen der Champions League-Finals der vergangenen gut 25 Jahre. DAZN hatte sich gerade erst umfangreiche Rechte der Königsklasse gesichert. Dass DAZN viele Kunden die Treue halten, muss aber natürlich bezweifelt werden. Und auch bei Sky stellt sich die Frage, was wird aus den Abos der Fußballfans? Abonnements bei Sky laufen deutlich länger als bei DAZN. Ein Sonderkündigungsrecht räumt Sky nicht ein und will nun verstärkt legendäre Fußballspiele, unvergessliche Formel-1-Rennen und Saisonrückblicke zeigen. Zu den Sportarten gibt es immerhin auch zwangsläufig eine Art Grundversorgung an Serien- und Spartenprogrammen außerhalb des Sports. Das dürfte so mancher Fußballfan nun gut gebrauchen können.
Berichtet Daniel Buß. Eines der wenigen Sportereignisse in den letzten Tagen, das live zu sehen war übrigens die Gibraltar Open im Snooker auf Eurosport. Was natürlich auch weiterhin funktioniert, Sport und Spiel digital. Doch auch der E-Sport war von Absagen betroffen. Veranstaltungen werden aus den großen Hallen zurück ins Virtuelle verschoben. Einzelheiten dazu von Raphael Späth.
Are you ready for some Counter-Strike? Yeah, that's what I like to see, baby. Fnatic taking on Mouseports.
Die ESL Pro League, eines der größten E-Sports-Events jedes Jahr. Tausende Fans strömen in Messehallen oder Indoor-Arenen, um den besten Spielern des Ego-Shooter-Spiels Counter-Strike beim Zocken zuzusehen. Beim Finale im vergangenen Jahr in Dänemark waren gut 5000 Zuschauer in der Halle. In diesem Jahr hätte das große Endturnier in Denver stattfinden sollen. Doch das Turnier fällt aus. In der vergangenen Woche wurden auch in den USA Veranstaltungen mit großen Menschenmassen untersagt. Auch in Deutschland fallen zahlreiche Veranstaltungen aus, erzählt Hans Jagno, der Präsident des Deutschen E-Sport-Bundes.
Gleichzeitig können wir konstatieren, dass E-Sport sich auch eben über den speziellen Online-Bereich, den es hier abdeckt, über Online-Turniere, über Online-Ligen, eben im Vergleich zum traditionellen Sport auch gerade auf eine, sage ich mal, Sonderrolle konzentrieren kann, nämlich Menschen diese sportliche Unterhaltung zugänglich zu machen über Streaming-Angebote, über das Spielen im Netz.
Anstatt in Berlin oder in Köln finden Veranstaltungen jetzt also online statt. Auch dort schauen tausende Menschen zu, wenn sich E-Sportler duellieren, allerdings dann vor ihren Computerbildschirmen anstatt im Fernsehstudio oder der Halle.
Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, weil wir uns dann sehr wahrscheinlich nicht so schnell anstecken wie jetzt eine klassische Fußballmannschaft beispielsweise, wo halt immer 30, 40 Leute drumherum sind.
Sagt Tim Schwartmann. Der 21-Jährige ist professioneller E-Sportler und spielt das Fußballsimulationsspiel FIFA für den FC Schalke 04. Auch die virtuelle Bundesliga ist in diesem Jahr vom Virus betroffen. Das große Finale Ende März wird nun nicht in Köln, sondern online ausgetragen. Für die E-Sportler aber natürlich auch gewohntes Terrain. Viele Gamer nutzen YouTube oder andere Streaming-Plattformen als weitere Einnahmequelle. Auch Tim Schwartmann besitzt unter seinem Gamertag Tim Latka einen YouTube-Kanal mit rund 200.000 Abonnenten. Die Klickzahlen steigen in Zeiten von Isolation und Ausgangssperren merklich.
Und so ist es aber dann auch für uns eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Leuten trotzdem gute Unterhaltung zu bieten und sie vielleicht auch ein bisschen aufzuheitern, jetzt wo die generelle Stimmung eher so ein bisschen getrübt ist, sage ich mal, auch jetzt zum Beispiel ohne Fußball-Bundesliga oder so.
Trotzdem, vor allem die Vereine bekommen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus zu spüren.
Wir sehen und wir kriegen auch als Rückmeldung, dass viele, insbesondere der kleineren Teams, der kleineren Wirtschaftsbetriebe im E-Sport eben schon vor großen Herausforderungen stehen.
Betont ESBD-Präsident Hans Jagnow. Seit Jahren kämpft er auch um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des E-Sports. Jetzt fordert er, dass auch
die wirtschaftliche Hilfe, die die Bundesregierung eben auch zugesagt hat, so dynamisch und flexibel dann auch sein kann, dass eben auch die Medienunternehmen, dass die E-Sport-Verwerterinnen und Verwerter sozusagen hier Zugriff erhalten auf diese Rettungsmaßnahmen, damit hier auch die Arbeitsplätze gesichert werden.
Rund 220 Vereine in ganz Deutschland sind inzwischen im E-Sport-Bund registriert. Aufgrund der aktuellen Krise müssen auch sie jetzt ihr Offline-Vereinsleben stark einschränken.
Es gibt aber wunderbare Ausweichangebote und da zeigt sich eben, welche Vorteile wir auch in dieser Zeit bieten können. Also viele, die das Vereinsleben jetzt virtuell gestalten, Trainings online anbieten und eben auch einfach die Gemeinschaft, diese soziale Nähe des Vereins entsprechend im virtuellen Bereich stattfinden lassen.
Und auch der traditionelle Sport nutzt das Online-Angebot inzwischen als Ausweichmöglichkeit. Die Formel-1-Fahrer Max Verstappen und Lando Norris haben gemeinsam mit den bekanntesten E-Sportlern des Formel-1-Videospiels den Großen Preis von Australien online simuliert. Noch weiter geht Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim. Die E-Sportler des Vereins wollen jetzt die komplette Saison online zu Ende spielen. Die Fans können sich dafür Eintrittskarten kaufen. Die Preise reichen vom symbolischen Euro bis zu 100 Euro VIP-Karten.
Das ist eine symbolische Geschichte, da geht es um Solidarität. Deswegen haben wir natürlich auch bei den Einnahmen dann die anderen Vereine berücksichtigt, weil ich glaube, für jeden Drittligisten ist es gerade eine schwierige Situation und alle sind gleichermaßen da von diesem Corona eben betroffen.
Sagt Markus Komp, Geschäftsführer von Waldhof Mannheim.
Dementsprechend wollen wir da ein Drittel an alle anderen Vereine in der dritten Liga weitergeben und auch ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, dass das auch eine Aufmerksamkeit bekommt. Die Weltgesundheitsorganisation, die wollen wir natürlich auch mit einem Drittel der Einnahmen dann mit Spenden versehen.
Das Event soll am 27. März stattfinden. Alle Spiele dauern etwa 6 Minuten und werden per Livestream übertragen. Die Fußballfans können so also zumindest virtuell weiter mit ihrem Lieblingsverein mitfiebern.
Raphael Späth mit dem E-Sport in Corona-Zeiten am Ende von Sport am Samstag für heute. Ab 22.50 Uhr sind wir wieder für Sie da hier im Deutschlandfunk, dann mit der Sendung Sport aktuell. Bis dahin verabschiedet sich im Namen von Redaktion, Regie und Technik Matthias Friebe. Schönen Abend noch.